ARD Sounds.
Was wir hier hören, das ist die fremdenfeindliche und gewalttätige Bürgerwehr March and March in Südafrika. Ihr Ziel ist es, Migrantinnen und Migranten aus dem Land zu vertreiben. Sie gehen auf die Straße, sie ziehen von Haus zu Haus und sie greifen Menschen an, die seit Jahren in Südafrika leben und arbeiten, aber oft keine Papiere haben.
Das ist erst der Anfang. Wir werden weitermachen, bis sie gegangen sind. Bis die Regierung in die Quartiere geht, denn sie verstecken sich dort. Wir lassen uns nicht an der Nase herumführen. Das ist mehr als ein Protest.
Bis Ende Juni, so war die Forderung, sollten alle Einwanderer ohne Papiere zurückkehren in ihre Heimatländer, also zum Beispiel nach Simbabwe oder Malawi. Ja, und dann? Wir wollen jetzt ein paar Wochen danach nochmal nach Südafrika schauen. Wie ging es danach weiter? Und was steckt dahinter? Warum werden Migrantinnen und Migranten ausgerechnet jetzt aus Südafrika vertrieben? Das alles klären wir jetzt im Weltspiegel-Podcast. Wir versuchen hier immer, euch die Welt ein Stückchen besser verständlich zu machen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr hört uns in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Uli Neuhoff, unserem ARD-Korrespondenten in Johannesburg. Hi Uli.
Hallo, servus.
Du warst ja die letzten Wochen ziemlich viel mit dem Thema beschäftigt. Du warst in unterschiedlichen Teilen Südafrikas unterwegs, wo Demos gegen illegale Migrantinnen und Migranten stattfinden. Wer sind denn die, die da gerade unter Druck geraten? Wen hast du getroffen und kennengelernt?
Erstaunlicherweise sind es vor allem Menschen aus Malawi. Es sind die letzten Zahlen, die ich gehört habe, 37.000 Menschen sollen ausgereist sein in nur 2 Wochen, weil der Druck der Straße so groß wurde. Der Hotspot sozusagen ist die Hafenstadt Durban. Da waren wir an einem alten Autokino, wo sie Leute sich zusammengefunden haben. Also das war sozusagen ein Rückzugsraum, damit sie da sicher waren. Ein umzäuntes Gelände direkt gegenüber von der Polizeistation. Und da waren an dem Tag, an dem wir da waren, 4.000 Menschen auf gepackten Bündeln. Die hatten keine Koffer, sondern die hatten so mit Zellophan eingewickelte, meistens waren es Kleider, ihre ganzen Habseligkeiten, die sie haben. Man muss dazu sagen, die Leute aus Malawi sind so die Ärmsten der Armen, die hierher kommen und die haben auch entsprechende Jobs nur hier. Das sind meistens Gärtner oder Kindermädchen oder Putzfrauen. Das sind die meisten Leute. Wir haben eine Frau getroffen, die heißt Hava White. Die war seit 14 Jahren in Südafrika. Die erzählte uns dann, was in ihrer Township passiert ist und was sie von Nachbarn gehört hat.
Es verletzte mich sehr, als meine Vermieterin kam und mir sagte, dass ich gehen soll. In der Nachbarschaft wurden außerdem Menschen wie ich aus Malawi angegriffen und ihre Sachen wurden gestohlen. Wir schliefen auf der Straße, das tut sehr weh.
Und hat jetzt den Druck so gespürt, dass sie ausgereist ist mit ihren 2 Kindern, die sie alle in Südafrika gekriegt hat. Das Kleinste war 2 Jahre alt.
Ich will nicht mehr hier bleiben. Das sind einfach zu viele Probleme. Ich fühle es in meinem Herzen, dass ich bei meiner Familie sein muss, zurück nach Hause.
In welcher Situation haben die Menschen gelebt? Menschen wie Hava White, die du getroffen hast?
Wir waren tatsächlich, also sie sind am selben Tag noch ausgereist mit den Bussen. Das waren ganze Buskarawanen, die da ausgereist sind mit ihren Kindern, mit ihren Bündeln. Wir waren danach noch in der Township, wo sie gesagt hat, wo sie herkommt. Und es war insofern ein sehr interessantes Bild, dass die Township ist. Normalerweise ist immer so ein ganz lebendiger Ort. Da war aber fast ausgestorben, weil die kleinen Hütten, die waren alle leer. Da waren insgesamt 500 Menschen aus Malawi sind da weggegangen und es waren nur noch die Südafrikaner da. Das waren die Vermieter dort. Das heißt, sie leben in der Regel als Nachbarn in den Townships, als Nachbarn von den Leuten, die sich jetzt vertreiben. Pro Südafrikaner, würde ich sagen, waren da 3 Ausländer, die von den Südafrikanern diese kleinen Wellblechhütten gemietet hatten. Und mit Sack und Pack sind die weggegangen. In eine durften wir reingucken, da hat ein Gärtner gewohnt. Der hat die großen Möbel dagelassen, weil er die einfach nicht mitschleppen konnte. Und er hat nur wirklich seine Kleider mitgenommen.
Vor was haben die Menschen, die jetzt das Land verlassen, Angst?
Ich muss jetzt mal nach Johannesburg springen. Hier direkt beim Büro gegenüber ist eine Township, die älteste Township von Johannesburg, Alexandra. Da waren wir letzten Donnerstag auf einer Demo von diesen Menschen, die Ausländer ohne Papiere hier raus haben wollen. Die sind von Tür zu Tür gegangen. 20 Männer, die an die Tür geklopft haben und die Leute rausgezogen haben, gesagt haben, wo seid ihr her? Habt ihr Papiere? Und sie haben die dann der Polizei übergeben. Und man weiß bis heute nicht so genau, hat die Polizei die verhaftet oder hat sie sie in Schutzhaft genommen, damit ihnen nicht noch mehr passiert. Aber die Augen werde ich nie vergessen, die dieser Mann hatte. wenn 20 Leute vor einem stehen und sagen, du musst jetzt mitkommen, das ist eine fürchterliche Situation.
Das muss man ja nochmal sagen, die Menschen, die da sagen, du musst jetzt mitkommen, also diese selbsternannten Bürgerwehren, die haben ja jetzt nicht einen staatlichen Auftrag oder so. Oder haben sie den? Also lass uns mal gucken, was ist das für eine Gruppe von Menschen, die da Stimmung macht gegen die illegalen Migranten und Migrantinnen?
Darf ich anfangen mit dem staatlichen Auftrag? Den haben sie explizit nicht. Im Gegenteil. Also alle staatlichen Seiten haben sich hingestellt. Je mehr das eskaliert ist, haben sich vor die Presse gestellt, haben sehr viel Kommunikation getrieben und haben gesagt, pass mal auf, nur Polizei darf sowas machen. Niemand sonst. Und wenn ihr das macht, dann werden wir euch verhaften. Also hier kann man die Regierung jetzt mal nicht angreifen, sondern es ist tatsächlich die Stimmungmache von einer kleinen Gruppe von Menschen, die auch vor kurzem erst hier aufgetreten ist. Also die stärkste Gruppe heißt March and March. Die ist erst seit einem halben Jahr aktiv. Es gibt noch eine andere Gruppe, die Dula, die ist seit ein paar Jahren aktiv und schürt diese Ressentiments gegen Ausländer. Es ist eine reine Hetze gegen Ausländer.
Was sind denn das für Menschen, die da Mitglieder sind in diesen Gruppen?
Mitglieder haben die gar nicht. Also das ist mehr so eine Bürgerbewegung, mehr so eine Demobewegung, mehr so eine Protestbewegung. Und das sind arme Südafrikaner aus den Townships, die eigentlich Nachbarn von den Menschen sind, die sie jetzt vertreiben. Und die Erzählung ist immer die gleiche. Die kennen wir weltweit. Die ist hier ganz stark auch. Wir haben hier eine Arbeitslosigkeit von über 30%. Und dann heißt es immer, die nehmen uns die Jobs weg. Das funktioniert wunderbar, weil das Wirtschaftswachstum ist sehr schlecht gerade hier. Die Arbeitslosigkeit wird immer höher. Die Leute können sich einfach nichts mehr kaufen. Und auch hier sind die Benzinpreise zum Beispiel gestiegen. Damit lässt sich unheimlich leicht einen Mob aufpeitschen mit diesen Argumenten.
Lass uns nochmal bei den Bürgerbewegungen bleiben. Was fordern die ganz konkret und warum gerade jetzt?
Sie sagen, die Leute, die keine Papiere haben, sollen das Land verlassen, weil die sitzen dem Sozialsystem auf der Tasche, die benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, so wie wir auch, die verstopfen alles und nehmen uns die Jobs weg. So wird argumentiert, dahinter steckt aber deutlich mehr, weil man merkt, wie die Bewegung arbeitet. Die wird unter diesem Motto wird die Demonstration angeleitet und dann sagt die Sprecherin so, jetzt ist die Demonstration vorbei, geht jetzt in die Townships. Da muss man nicht mehr viel sagen, weil dann weiß man, in welche Richtung das geht und das ist ein Aufpeitschen des Mobs.
Geht in die Townships, um da Stimmung zu machen und um die Leute rauszuholen aus ihren Häusern?
So wird es von den Leuten verstanden. Sie sagt es natürlich nicht so, weil auch da ist sie ehemalige Radiomoderatorin übrigens, relativ berühmt im Land, die jetzt diese Bewegung anführt und die stellt sich so hin, juristisch absolut wasserdicht, aber was dann mit der Menge der Menschen, der aufgepeitschten Menschen passiert, haben wir eben in dem Township gesehen, aus dem Harvard White stammt.
Das scheint ja eine große und auch eine gut organisierte Bewegung zu sein, die da Stimmung macht. Weiß man, wer dahinter steckt und wer da vielleicht auch Geld zuschießt?
Wo diese Gruppen genau herkommen, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt keine ganz klaren Beweise, aber sehr klar gibt es eine Nähe zu einer Partei von dem ehemaligen Präsidenten Zuma, der alles tut, um den Staat zu destabilisieren, weil er Angst hat, dass er wegen Korruption verurteilt wird. So einfach ist es. Und seine Anhänger sind ganz stark auf seiner Seite und schüren das mit. Also da gibt es personelle Verbindungen. Und ganz klar ist, dass diese Partei zum Beispiel von Russland finanziert wird. Da gibt es Beweise. Aber ob die Bewegung, die extrem gut organisiert ist, ob die auch russisches Geld hat, weiß man nicht. Aber es ist eindeutig ein politisches Motiv dahinter. Das sagt auch Lauren Landau, der führende Migrationsforscher von Südafrika.
Es ist sehr klar, dass sie mit politischen Interessen verbunden sind, die das derzeitige Regime destabilisieren wollen und davon profitieren werden, wenn die Bevölkerung abgelenkt ist und sich auf Migranten konzentriert, statt auf Korruption, Ungleichheit und andere Probleme innerhalb des südafrikanischen politischen Systems.
Wie reagiert denn die Politik und die Regierung auf die aktuellen Proteste?
Die hat sich ziemlich viel Zeit gelassen und gehofft, dass es irgendwie vorbeigeht, hat dann aber gemerkt, wie gefährlich das ist und wie viel Druck im Kessel ist und dass es jetzt droht zu explodieren und hat dann ganz massiv ist hier aufgetreten. Also die Protestbewegung hat den 30. Juni damals zu einem Protesttag, zu einem Streiktag erklärt. Da haben die der Polizei Urlaubsverbot gegeben und haben alles auf die Straße gebracht, was sie in Uniform hatten, um Präsenz zu zeigen und hat auch sehr klar kommunikativ gemacht, dass das, was die machen, wenn sie von Haus zu Haus gehen, illegal ist und dass sie drohen, diese Leute dann auch zu verhaften. Gleichzeitig schwenkt die Politik aber auch ein auf diese Forderungen. Die Zahlen sind horrend. Das ist die größte Flüchtlingsbewegung seit Ende des Zweiten Weltkrieges hier im südlichen Afrika. Inoffizielle Zahlen sagen 150.000 Menschen mindestens. Die ganz offiziellen Zahlen sagen 67.000 Menschen haben innerhalb von 2 Wochen das Land verlassen. Da hat der Staat sehr stark mitgeholfen, dass das überhaupt geht. Logistisch, die haben Busse bereitgestellt und ähnliches. Sie haben auch erreicht, dass die Regierung jetzt den Kurs verstärkt gegen Menschen, die keine Dokumente haben. Die haben 300 neue Beamte, um Leute abschieben zu können, haben sie ausgeschrieben. Die Regierung wird also praktisch vor sich hergetrieben. Also sie haben jahrelang, ja die Politik hat jahrelang diese nicht dokumentierten Ausländer hier wirken lassen. Viele Teile der Wirtschaft bestehen praktisch nur aus Menschen, die keine Papiere haben. Bauarbeiter, Gärtner, diese Berufsgruppen. Und da hat der ANC nie was gemacht.
Ich habe mich gefragt, kann Südafrika denn eigentlich ohne die Arbeitskraft der Migrantinnen und Migranten auskommen? Ich war selbst irgendwie oft genug da, auch beruflich, und habe das Gefühl gehabt, jeder Taxifahrer, jeder Uber-Fahrer, du hast eben auch schon gesagt, Gärtner in Restaurants, das sind ja alles Jobs, die von genau den Menschen gemacht worden sind, die jetzt irgendwie das Land verlassen. Also kann Südafrika auskommen ohne die Arbeitskraft der Migrantinnen und Migranten?
Mengenmäßig ja, aber man merkt schon ganz deutlich, dass da ziemlich viele Leute fehlen. An den Tankstellen sind jetzt nur noch 2 Leute, die tanken. Früher waren es 5, weil davon waren eben Leute aus dem Ausland, die jetzt gegangen sind.
Muss man sagen, das kennt man bei uns in Deutschland natürlich irgendwie gar nicht mehr, dass jemand einem überhaupt beim Tanken behilflich ist.
Genau, nein, hier steigt man nicht aus. Hier sagt man bitte einmal volltanken und die Scheiben wischen. Und das sind ganz viele Ausländer. Und da sind eben jetzt nur noch 2 Südafrikaner da. Die 3 anderen Kollegen sind nicht mehr da. Oder ich habe neulich mit einem Handwerker gesprochen. Der hat gesagt, ich kann meine Aufträge nicht mehr abarbeiten, weil mehr als die Hälfte meiner Leute sind nicht mehr da. Also es reißt schon in die Ökonomie, reißt ein Netz. Und es gibt dann ja auch diese Politikwissenschaftler, die das mal hochgerechnet haben. Pro ausländischen Mitarbeiter werden 2 neue Stellen in der Regel geschaffen. Da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil die Arbeitslosigkeit ist auf der einen Seite so hoch, weil es zu wenig Wirtschaftswachstum gibt, auf der anderen Seite aber eben auch, weil das Arbeitsrecht hier sehr, sehr stark ist. Und wir haben einen Lkw-Fahrer auch in Durban getroffen, der total mit dieser Bewegung einverstanden ist. Und der sagte, weißt du, was das Problem ist? Die Ausländer, die machen, was sie machen müssen, die machen alles. Und wir beschweren uns, wenn wir mehr als 7 Stunden arbeiten müssen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen der Wahrheit drinnen. Und viele Handwerker zum Beispiel arbeiten ganz einfach lieber mit Leuten aus Simbabwe oder Mosambik.
Wie geht's denn jetzt weiter im Land? Gehen die Demos weiter, bis wirklich jeder Einzelne und jede Einzelne ohne Papiere das Land verlassen hat? Oder was ist da dein Ausblick?
Also die Bewegung hat gesagt, wir demonstrieren jetzt jeden Donnerstag. Das werden sie nicht durchhalten. Dazu sind die Zahlen zu gering. Und man kann ja nicht jeden Donnerstag Leute mobilisieren. Irgendwann ist die Wut dann auch mal und die Kraft auch vorbei. Aber wir gehen schon davon aus, dass das immer mal wieder ausbricht und immer mal wieder stärker wird. Weil die haben ausdrücklich angekündigt, für ein halbes Jahr werden wir jeden Donnerstag auf die Straße gehen. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen, wenn man sich anguckt, was in einem halben Jahr ist. Da sind nämlich Kommunalwahlen hier in Südafrika. Das heißt, die Zeiträume passen unheimlich gut aufeinander. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es immer wieder an einzelnen Stellen dann wieder auflodert, weil es auch so eine einfache Geschichte ist. Man kann die Leute unheimlich gut mobilisieren mit diesem Thema, die nehmen uns die Jobs weg.
Und wenn wir nochmal auf die Menschen zurückkommen, die jetzt so unter Druck geraten sind, also die du getroffen hast, Hava White, die du eingangs erwähnt hast, wie geht's denn jetzt weiter? Du hast gesagt, sie ist in den Bus gestiegen und ist zurückgefahren worden. Und dann?
Alle Leute sind hierher gekommen, weil es hier bessere Möglichkeiten zu arbeiten gibt und sie Geld nach Hause geschickt haben und einfach ums Überleben gekämpft haben. Das trifft auf die Menschen aus Malawi ganz besonders zu. Malawi ist das ärmste Land in meinem Berichtsgebiet. Es ist ein reiner Agrarstaat, da passiert gar nichts. Und wenn also Hava jetzt nach, wie gesagt, ich wiederhole es wieder, 14 Jahre in Südafrika, die war die längste Zeit, waren die hier in Südafrika, eine junge Frau. Wenn die jetzt zurück nach Malawi geht, dann geht die ins Nichts, weil Jobs gibt es da nicht. Die wollte arbeiten, die hat viel gearbeitet, jetzt kommt sie mit 2 kleinen Kindern da an. Das wird auch auf diese Volkswirtschaft in Malawi einen unheimlichen Druck auslösen, weil die Überweisungen kommen nicht mehr und dann sind Leute, die jetzt wieder dort wohnen wollen.
Vielen Dank an Uli Neuhoff, unseren ARD-Korrespondenten in Südafrika. Jetzt wollen wir mehr darüber erfahren, was die Menschen in Südafrika suchen und was sie erwartet, wenn sie wieder zurückkehren in ihre Heimatländer. Denn Arbeitsmigration ist ein riesiges Thema auf dem afrikanischen Kontinent. Edwin Mutyenyoka forscht dazu. Er kommt selbst aus Simbabwe, hat in Südafrika studiert und arbeitet jetzt am Arnold-Bergstresser-Institut in Freiburg. Hi Edwin, thanks for taking the time.
Thank you, thanks for having me.
So, viele Menschen ziehen jetzt ja von Südafrika zurück in ihre Heimatländer. Was erwartet sie denn dort? Also in welche politische und wirtschaftliche Situation kehren die meisten von ihnen zurück?
Are returning to? Right, I would say in terms of what these migrants are going back to.
Wenn man sich anschaut, wohin diese Migrantinnen und Migranten zurückkehren, zum Beispiel die kongolesischen Migranten und Geflüchteten, die Menschen aus Äthiopien, aus dem Norden von Mosambik, wo es aktive bewaffnete Kämpfe gibt, dann bringt man Menschen zurück in Krisengebiete, also aktive Kriegsgebiete, was den Genfer Konventionen widerspricht, wonach Menschen nicht dorthin zurückgeschickt werden dürfen, wo sie verfolgt werden. Aber was das Wirtschaftliche betrifft, ist es, glaube ich, wichtiger zu schauen, was sie an dem Land zurücklassen, in dem sie in den letzten ein oder zwei Jahrzehnten gelebt haben. Das sind Menschen mit Arbeit, mit Einkommen. Das sind Menschen mit Schulkindern, die in Südafrika ein Leben haben, das für sie funktioniert. Menschen, die in diesen Ländern materielle und soziale Ressourcen aufgebaut haben. Einige von ihnen können sich mit den Ländern, in die sie jetzt gezwungenermaßen zurückkehren müssen, gar nicht mehr identifizieren. Es ist wichtig, das zu verstehen, weil es auch den Widerstand erklärt. Die Menschen wollen das schützen, was sie sich über Jahre aufgebaut haben. Von ihnen zu verlangen, einfach alles zurückzulassen, um in ein Land zurückzukehren, das sie vielleicht vor einigen Jahrzehnten verlassen haben und das immer noch mit wirtschaftlichen Problemen kämpft, kann zu enormen Belastungen führen. Für Eltern und ihre Kinder, aber auch für andere Verwandte, die auf die Geldsendung angewiesen sind, die einen großen Teil der ausländischen Direktinvestitionen in diesen Ländern ausmachen.
Gab es denn in Südafrika schon immer so eine Abneigung gegenüber afrikanischen Migranten?
In South Africa? You know, there have been waves of.
Es gab mehrere Wellen fremdenfeindlicher Gewalt, insbesondere 2008, 2011 und 2021. Es gibt viele Faktoren, die so eine antimigrantische Stimmung befeuern. Wir sehen das überall, auch hier in Deutschland. Aber ich will mich auf die Rolle konzentrieren, die die Regierung nach dem Ende der Apartheid selbst in dieser Entwicklung gespielt haben. Generell kann man sagen, dass dies meiner Meinung nach und der vieler anderer Migrationsforscher ein Ergebnis von staatlichem Versagen auf mehreren Ebenen ist. Diese Regierungen verfolgen eine sehr neoliberale Politik und investieren nicht genug in öffentliche Einrichtungen, in Schulen, in Krankenhäuser, in Straßeninfrastruktur. Und wenn man diese vielen Fälle von wild wuchernder Korruption und Veruntreuung öffentlicher Gelder sieht, dann ist es leicht zu verstehen, warum die öffentlichen Dienstleistungen versagen, warum es diese Ungleichheit und Arbeitslosigkeit in Südafrika gibt und warum sich dann wiederum Einheimische in klassischer Weise einen Sündenbock suchen. Beziehungsweise all ihrem Ärger in sehr klassischer Weise Luft machen, indem sie sagen, an allem sind die Migranten schuld. Und Politiker selbst nutzen das nur allzu gern aus und machen Migranten zum Sündenbock, indem sie eine politische Rhetorik benutzen, die die Wut der frustrierten Menschen auf Migranten lenkt, so wie wir es jetzt in Südafrika sehen. Zu der Frage, ob es diese Abneigung schon vorher gab, also ich würde sagen, das ist ein anhaltender Trend von den frühen 2000ern bis heute. Aber was jetzt gerade passiert, das geht darüber hinaus. Es ist in vielerlei Hinsicht ein kritischer Wendepunkt.
Inwiefern ist das ein Wendepunkt?
Ich würde sagen, es ist ein kritischer Wendepunkt in dem Sinne, dass wir noch nie diese Art von Bürgerwehren gesehen haben. Zivilisten, die beschließen, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Das hat dazu geführt, dass ausländische Regierungen ihre Staatsbürgerinnen und Bürger aus Südafrika rausgeholt haben, mit extra dafür organisierten Transporten. Weil sie nicht daran glauben, dass die südafrikanische Regierung in der Lage ist, die Selbstjustiz gegen ihre Staatsbürger zu stoppen. Ghana, Simbabwe und ich meine 7 oder 8 andere afrikanische Regierungen haben dafür gesorgt, dass ihre Migranten Südafrika verlassen können. Das zeigt, wie tiefgehend der Vertrauensverlust ist, wie sehr andere afrikanische Länder das Vertrauen in den südafrikanischen Staat verloren haben, seine gegenwärtigen antimigrantische Stimmung in den Griff zu bekommen.
pervasive anti-immigrant sentiment.
So what do we see? Was bedeutet das dann auf politischer Ebene? Also welche Folgen hat das für die Beziehungen zu den Nachbarländern, die betroffen sind, in die Menschen jetzt zurückkehren?
Because they're taking their citizens back.
South Africa is a country is heavily entangled.
Südafrika ist sehr stark mit den politischen und wirtschaftlichen Strukturen und der Geopolitik seiner afrikanischen Nachbarn verflochten. Südafrika trägt tatsächlich dazu bei, große Teile Afrikas zu deindustrialisieren, weil so viele Güter in Südafrika produziert werden. Und jetzt sehen wir schon, dass südafrikanische Produkte oder Musik, Kunst und Kultur boykottiert werden. Südafrika hat ein großes Interesse daran, so eine Art Gesellschaftsvertrag, eine Art Zusammenhalt mit den anderen afrikanischen Ländern aufrechtzuerhalten. Auf einer sehr oberflächlichen Ebene konnten wir auch bei der gerade beendeten Fußball-WM sehen, wie andere Afrikanerinnen und Afrikaner auf die fremdenfeindliche Gewalt in Südafrika reagieren. Nämlich indem sie das Team angefeuert haben, das gegen die südafrikanische Nationalmannschaft gespielt hat, egal welches das war. Das mag nach einer oberflächlichen Entwicklung klingen, aber es zeigt, wie tief das sitzt.
So ist South Africa also untergräbt Südafrika damit auch irgendwie den innerafrikanischen Zusammenhalt, wenn man so will? That makes sense.
Ja, so könnte man argumentieren, insbesondere bei einem Land, das darauf aufgebaut ist, das Gegenteil dessen zu sein, wofür die Apartheid stand. Mit dem Beginn der Demokratie 1994 mit Nelson Mandela hat Südafrika großen Wert darauf gelegt, Identität neu zu definieren und für internationale Zusammenarbeit und gleiche Rechte zu werben, mit dem Bill of Rights. Und die Mantras von Ubuntu, also der Philosophie der Menschlichkeit und der Regenbogennation, für die Südafrika bekannt ist, standen wirklich alle im Einklang mit dieser panafrikanischen Idee kultureller Gleichheit, von Zusammenhalt unter Afrikanern und afrikanischen Staaten. Und dann sieht man, trotz dieser sehr progressiven Verfassung in den 90er Jahren, wie etwa das Flüchtlings- und Migrationsgesetz 2008, 2011 und 2017 geändert wurde. All das fiel in etwa mit Wellen fremdenfeindlicher Gewalt zusammen, die jeweils als Begründung dafür herangezogen wurden, die Verfassung zu ändern und die Rechte von Migranten einzuschränken oder zu bedrohen.
So that's what I was going to ask. Danach wollte ich gerade fragen, Sie hatten ja das Ende der Apartheid erwähnt, die Verfassung, gleiche Rechte für alle Menschen, aber eben nicht für alle Afrikaner. Not for all Africans.
Yeah, that's exactly how.
Ja, genau, so zeigt sich das. Und es ist wirklich traurig, denn die Apartheidsregierung hatte Systeme geschaffen, um die Arbeitsmigration aus vielen afrikanischen Ländern zu ermöglichen, vor allem aus Ländern der Region, also Malawi, Sambia, Mosambik, Zimbabwe, um in den Minen zu arbeiten, in den Weingütern in Stellenbosch oder in Kapstadt. Es besteht also eine Verbindung zwischen Südafrika und anderen Afrikanern, die durch diese Entwicklung jetzt untergraben wird. Und noch ein letzter Punkt dazu. Was viele Afrikaner in dieser ganzen Debatte sehr, sehr wütend macht, ist die Rolle der anderen afrikanischen Staaten, der sogenannten Frontstaaten. Länder, die ihre Unabhängigkeit von der europäischen Kolonialherrschaft etwas früher erlangt haben. Diese Länder boten südafrikanischen Freiheitskämpfern einen sicheren Zufluchtsort. Diese Menschen lebten in genau denselben Ländern, deren Bürger jetzt in Südafrika verfolgt werden. Aus dieser Perspektive ist nachvollziehbar, dass viele Afrikaner dies als Verrat an der panafrikanischen Solidarität sehen, die zum Sturz des Apartheid-Regimes geführt hat.
That's very interesting. Ja, das ist spannend.
A little bit deprimierend, oder?
It is depressing, isn't it? Yeah. How does it feel for you? I mean, you personally have stayed and lived, you went to university.
Ja, wie fühlt sich das für Sie an? Sie haben dort gelebt, Sie sind in Südafrika zur Universität gegangen, stammen selbst aus Zimbabwe. Wie betrifft Sie das also als jemand, der beide Länder sehr gut kennt?
Both countries very well.
Yeah, that's interesting. I mean, I'm grateful for the education that I got from South Africa.
Ich bin dankbar für die Ausbildung, die ich in Südafrika bekommen habe. Ich habe dort meinen Bachelor und meinen Master gemacht und habe dort auch kurzzeitig gearbeitet. Daher rührt auch mein Interesse und eine Art Verbundenheit mit den Ereignissen dort auf einer sehr persönlichen Ebene. Ich kenne Menschen, die davon persönlich betroffen sind. Das trifft mich also etwas unmittelbarer. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass Fremdenfeindlichkeit etwas sehr Komplexes ist. Die Einstellung der Südafrikanerinnen und Südafrikaner gegenüber Ausländern sind sehr unterschiedlich. Sie hängen davon ab, ob Ausländer als Bedrohung für individuelle oder gesellschaftliche, sozioökonomische Interessen wahrgenommen werden, ob sie als günstige Arbeitskräfte oder für bestimmte Fähigkeiten in Südafrika praktisch sind oder ob familiäre Beziehungen bestehen. Die Einstellungen gegenüber Migranten sind sehr unterschiedlich und es ist wichtig zu betonen, dass wir nicht alle Südafrikaner pauschal als fremdenfeindlich abstempeln können. Tatsächlich gibt es Vermutungen, dass die jetzige Welle fremdenfeindlicher Gewalt von bestimmten politischen Akteuren angeheizt bzw. finanziert wird. Man sollte also nicht denken, dass die gesamte Nation etwas gegen Ausländer hat. Es sind zwar keine Einzelfälle, aber es denken auch nicht alle Südafrikaner so.
Do you have any idea? Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das weitergeht? Gibt es irgendeinen Weg, das zu stoppen?
And is there any way to stop it?
We've been here before, I would say. We've been here before, and I guess the question is whether the wave of xenophobic violence that we have witnessed in the last weeks.
Ich würde sagen, wir waren schon einmal an diesem Punkt. Und die Frage ist wohl, ob die Welle fremdenfeindlicher Gewalt, die wir in den vergangenen Wochen erlebt hatten, das erreicht hat, was diejenigen, die diese Gewalt ausgelöst haben, im Sinn hatten. Wenn das irgendeinem politischen Kalkül dienen soll, dann wird es interessant sein zu beobachten, ob es auch funktioniert hat. Aber ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass so etwas passiert. Jedenfalls, solange die Regierung nicht die wirklichen Probleme der Südafrikaner angeht. Eine Jugendarbeitslosigkeit von 64% zum Beispiel. Südafrika ist wirtschaftlich gesehen eine der ungleichsten Gesellschaften der Welt. Die Wut wird sich wahrscheinlich weiter auf Migranten projizieren und die müssen weiterhin als Sündenböcke herhalten. Was die Rolle des Staates angeht, gibt es eine gewisse Anerkennung dafür, wie der Staat die Sicherheitskräfte eingesetzt hat. Ich weiß, dass 7 Menschen durch diese Gewalt gestorben sind. Ein verlorenes Leben ist schon zu viel, aber viele hatten mit noch mehr Opfern gerechnet.
People anticipated a little bit more of, you know, losses than what happened. But it would be interesting to see how this develops in the future, for sure.
Thank you so much for taking the time, Edwin.
Thank you very much for inviting me.
Und das war unser Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wie immer an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In dieser Woche für einen etwas anderen Podcast. Im Podcast Die Frage spricht Host Lisa Sophie mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Tim, der panische Angst hat vorm Fliegen und sich dieser Angst jetzt stellen will. Und zwar bei einem eintägigen Seminar, bei dem er am Schluss in den Flieger steigen soll. Kann er seine Angst überwinden und kann so eine Konfrontationstherapie auch ganz grundsätzlich bei Ängsten helfen? Der Podcast Die Frage liefert hintergründiges Wissen und erklärt Zusammenhänge. Ihr findet Die Frage in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Und da findet ihr auch uns, den Weltspiegel-Podcast, in der nächsten Woche wieder. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 23. Juli 2026. Redaktion hatten Steffi Fetz und Paula Kersten. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.